Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Die Schauspielerin Sandra Hüller ist die neue Trägerin des Gertrud-Eysoldt-Rings. Sie bekommt diesen bedeutenden Theaterpreis für ihre Doppelrolle in Johann Simons Bochumer Hamlet-Inszenierung. Hüller spielt darin sowohl den Dänenprinzen, der den Mord an seinem Vater rächen soll, als auch den Geist des getöteten Vaters.
Ich nenne dich Hamlet, Fürst, Dänenkönig, oh, gib Antwort. Sprich mit mir, lass mich nicht hängen, sag mir, was ist, sag mir. Warum, was soll ich tun? Ach, armer Geist.
Hamlet, was ist los mit dir?
Ich will kein Mitleid. Ich bin deines Vaters Geist. Verdammt, zu brennen, zu sprechen. Und etwas aufzudecken und dir zu sagen, hör, hör, oh, hör! Räche mich, wenn du mich geliebt hast! Räche den Mord, den gemeinen Mord! Hamlet, hör!
Mord! Oh Gott!
Mord!
Sandra Müller in dieser Inszenierung mit Gänsehautfaktor. Gleich gratulieren wir ihr zum Gertrud-Eysoldt-Ring. Dann fragen wir nach im Dresdner Gerhard-Richter-Archiv, was es mit den 500 frühen Richterzeichnungen auf sich hat, die von Kunstspekulanten auf den Markt getragen werden. Und wir sind bei der Weltpremiere der neuen Staffel von Babylon Berlin, heute Abend im Berliner Zoopalast. Viele kennen die Schauspielerin Sandra Hüller aus dem Kino, aus Filmen wie Toni Erdmann, In den Gängen oder 25 Kilometer pro Stunde. Einmalig ist das Erlebnis, Sandra Hüller lebendig im Theater zu erleben, in jeder Vorstellung ein kleines bisschen anders. Vor genau 20 Jahren hatte sie ihr Bühnenjubiläum in Jena und das wird nun richtig gekrönt mit einem der wichtigsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Für ihre Rolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum bekommt Sandra Hüller den mit 10.000 Euro dotierten Gertrud-Eysoldt-Ring. Sandra Hüller, schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Guten Abend und vielen Dank.
Vor Ihnen waren Klaus-Maria Brandauer und Nina Hoss, Gerd Voss und Sophie Reuss einige der PreisträgerInnen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Also ich kenne natürlich den Preis, wer kennt den nicht, aber ich habe mir natürlich nochmal angeguckt, wer den schon alles bekommen hat und das ist natürlich alles ziemlich unfassbar. Was der mir bedeutet, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Es gibt ja so Dinge, mit denen man im Leben nicht rechnet. Mit anderen rechnet man, aber das gehört so zu der ersten Kategorie und das ist wahnsinnig toll. Ja.
Inszeniert hat den Hamlet der Regisseur Johann Simons. Mit ihm verbindet sie eine lange, intensive Zusammenarbeit von den Münchner Kammerspielen über die Ruhr-Triennale bis jetzt zum Schauspielhaus Bochum. Was ist denn das Besondere an der Zusammenarbeit mit Johann Simons und speziell an dieser Hamlet-Arbeit?
Das Besondere ist eigentlich immer gewesen, die Freiheit, die darin liegt und das Nicht-Hierarchische, die Offenheit, mit der er inszeniert, die Möglichkeiten, die er uns bietet, das Aushalten sozusagen von heterogenen Ensembles, der nicht versucht, Leute in ein bestimmtes Schema zu pressen oder eben Regietheater zu machen, sondern die Dinge entstehen aus den Spielern heraus und das ist ein großes Glück.
Der Dänenprinz, der den Mord rächen soll, den seine Mutter an seinem Vater verübt hat. Wie sind Sie denn an diese Rolle herangegangen?
Die Mutter hat den, glaube ich, nicht verübt, aber es ist nicht ganz klar, ob sie davon wusste. Mhm. Das war der Onkel, also der Bruder des Vaters. Wie ich das angegangen bin, fragen Sie.
Wie Sie an die Rolle rangegangen sind?
Na, neugierig in erster Linie. Ich hatte mit Hamlet vorher nichts zu tun. Ich habe ihn weder gesehen noch gelesen.
Tatsächlich?
Ich wusste wohl um ihn, ja. Aber ich wusste, dass auch viele Frauen ihn bisher schon gespielt haben und habe das tatsächlich ganz offen betrachtet. Und ich dachte eigentlich von Anfang an, und ich glaube, das ist auch die Verabredung, die grundsätzlich zwischen Johann Simons und mir gegolten hat, dass der eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen will. Er ist jetzt nun der Titelheld, aber eigentlich möchte der ja nichts als sterben oder vorher noch die Wahrheit rausfinden. Diese Rache, die ihm da aufgetragen wird, ist jetzt auch, glaube ich, kein Vergnügen für ihn. Im Gegenteil, das ist eine Last, die er zu tragen hat und die er auch an den meisten Stellen versucht, also die Tat zu vermeiden. Insofern habe ich ihn so verstanden, dass er ein sehr zurückgezogener Mensch ist. So.
In Kritiken, die ich jetzt gerade gelesen habe, wird Ihr Hamlet-Spiel als feinnervig beschrieben, kühl, distanziert und emotional zugleich. Sie selbst haben dazu im Programmheft geschrieben, Sie wollten den Zynismus unterbinden. Können Sie das genauer beschreiben, was Sie damit gemeint haben?
Naja, wir haben eine stark gekürzte Fassung von Jeroen Verstele gespielt, da spielen die immer noch. Und da sind viele Stellen rausgenommen, auf vielfachen Wunsch auch der anderen Spielerinnen und Spieler, die sozusagen den Hamlet sich überheben lassen, weil man kommt schnell auf die Fährte, dass er sich natürlich selber gerne reden hört, weil er eben so klug ist. Ich glaube, das passiert aber alles aus Verzweiflung. Also ich hätte das auch langweilig gefunden, ihn als Zyniker darzustellen. Dafür gibt es ja auch, glaube ich, auf der Welt im Moment einfach zu viele. Und mich hat eher interessiert, was er alles unternimmt, um die Leute zum Reden zu bringen, damit die anderen sprechen und nicht er.
Was macht er?
Ja, er provoziert sie natürlich, aber ich glaube, er gibt ihnen vor allem Raum dafür, dass sie sich äußern können. So habe ich es zumindest gelesen. Stellt immer wieder Fragen oder inszeniert Dinge, um Menschen an den Punkt zu führen, wo sie sich selbst und der Wahrheit ins Gesicht blicken müssen.
Was für ein Kostüm haben Sie sich für diese Rolle gewünscht?
Wir haben ziemlich viel über Ian Curtis nachgedacht. Johannes Schütz hat ja die Kostüme gemacht. Wir haben am Anfang auch mit Hemden experimentiert. Das ist aber bei Frauen dann immer gleich sehr blusenhaft. Das ist dann weggekommen. Ich habe mir da gar nichts gewünscht eigentlich. Ich habe mir gedacht, das kommt dann schon. Ich wollte etwas Unauffälliges, etwas, worin man eben eigentlich auch verschwinden könnte. Das ist ja jetzt niemand, der sich im Kostüm oder in seiner Kleidung groß aufplustert oder so. Im Gegenteil.
Und was ist es geworden?
Es ist eine graue Herrenhose geworden, eine sehr alte aus dem Fundus, worüber ich sehr froh bin, dass es keine neue ist, sondern die hat schon ein bisschen was erlebt und ein schwarzer Pullover, schwarze Schuhe und eine Goldkette.
Am Theater Bochum, da gab es ja am Wochenende einen großen Wasserschaden. Das große Haus bleibt wohl für 3 Wochen geschlossen. Was bedeutet das für Ihren Hamlet?
Das bedeutet aktuell, dass wir den erstmal nicht mehr spielen können in Bochum. Ich weiß nicht, ob wir ihn woanders spielen können oder ob wir ihn vielleicht auf der kleinen Bühne auch einfach lesen oder sprechen. Das wird jetzt alles rausgefunden. Ich glaube, das Schauspiel Bochum arbeitet mit Hochtouren dran, da Ersatz zu finden.
Sandra Hüller, 1 Jahr lang liegt der renommierte Gertrud-Eysoldt-Ring jetzt in Ihren Händen oder in Ihrer Schatulle. Wissen Sie schon, wo der hinkommt?
Nein,
ich weiß, aber den trägt man aussieht. Nicht.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich schaue mir mal an. Wer findet seinen Platz, sagen wir mal so.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Tschüss.
Ist das schon wieder so ein Kunstkrimi? Diesmal geht es um rund 500 frühe Zeichnungen von Gerhard Richter. Seit geraumer Zeit wird das Konvolut auf dem Kunstmarkt angeboten, doch keiner will es haben. Der Preis ist viel zu hoch, meinen Fachleute. Und Gerhard Richter selbst sagt, die Hälfte ist Ramsch und sollte verbrannt werden. In Dresden erreichen wir Dietmar Elger. Er leitet seit 2006 das Gerhard Richter Archiv an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ist Kurator für die Kunst nach 1945 in der Galerie Neue Meister. Schönen guten Abend, Herr Elger.
Guten Abend.
Seit wann kennen Sie diese Arbeiten und um was handelt es sich genau?
Wir kennen das seit 2009. Damals ist es uns angeboten worden. Ich habe es auch besichtigt. Das heißt, ich kenne die Arbeiten alle auch im Original. Und damals war schon eine Summe im Gespräch, die wir für überhöht hielten. Und deswegen ist damals ein Ankauf an uns nicht zustande gekommen.
Was sind denn das genau für Zeichnungen?
Es sind Studienblätter, zum Teil auch Studentenarbeiten. Alle sind auf Papier, sehr viele Entwürfe, sehr viele Teilstudien, also so Armhaltungen oder Figurenstudien zu größeren Wandarbeiten. Nichts ist signiert, nichts ist datiert und nichts ist betitelt. Also das ist auch eine große nebulöse Masse, der man dann gegenübersteht, wo einem alles, um dieses festzuhalten, um es irgendwie in den Griff zu kriegen, fehlt. Und es gibt einen ganzen Bereich, der nicht mal von Herrn Richter ist.
Arbeiten aus den 50er Jahren. Damals hat Richter in Dresden studiert. 1961 ist er in den Westen geflohen, musste diese Werke, seine Werke in der DDR zurücklassen. Die sind dann nach dem Mauerfall aufgetaucht. Wenn Sie die also gesehen haben, wer ist denn der Besitzer? Mit wem hatten Sie Kontakt?
Wir hatten mit jemandem Kontakt, der die Arbeiten aus diesem Haus genommen hat, wo Gerhard Richter gewohnt hatte, als er noch in Dresden lebte. Das war das Haus seiner Schwiegereltern. die schon vorher in den Westen gegangen waren. Und die Blätter sind dann, ich habe sie dort bei diesem Herrn gesehen, sind dann aber an jemand anders verkauft worden, der auch der heutige Besitzer ist.
Und was für Summen wurden da in der Vergangenheit gefordert?
Ja, das ging bis zu 120 Millionen, war aber auch sehr unterschiedlich. Also ich kannte Summen von 10 Millionen, von 30 Millionen, dann eben von 120 Millionen. Es ist ja nicht nur uns angeboten in diesen 10 Jahren, es ist ja vielen Leuten angeboten worden. Und ich denke, dass fast oder alle sich auch bei uns gemeldet haben, denen es angeboten worden ist, sodass wir davon erfahren haben, die sich bei uns versichern wollten, was das überhaupt für ein Konvolut ist. Gekauft hat es niemand, zu keiner Summe bisher. Alle Summen, die im Raum schweben, ob es 30 sind, ob es 120 sind, sind alle illusorisch, was den Wert dieses Konvolut angeht.
Sind diese Arbeiten denn überhaupt für den Handel, für den Kunstmarkt geeignet?
Ich finde nicht. Also sie sind aus verschiedenen Gründen nicht geeignet. Sie haben keine Signatur, sie haben keine Autorisierung durch einen Richter, auch keine Authentisierung. Das heißt, jemand, der es kauft, kann auch nicht mal sicher sein, dass er einen Richter kauft, weil, wie gesagt, auch ein substanzieller Teil dieses Konvoluts nicht von Herrn Richter stammt. Das heißt, wenn Sie Pech haben, greifen Sie da daneben und haben dann nicht mal einen Richter. Es wird auch niemand kaufen, weil niemand wird dafür so viel Geld ausgeben, auch nicht für einzelne Blätter daraus, ohne zu wissen, dass Herr Richter das quasi authentifiziert.
Und warum würden Sie die Blätter trotzdem gerne haben?
Ja, bei uns ist das so ein bisschen was anderes. Wir sind erstens in Kontakt mit Herrn Richter, in engem Kontakt. Wir können erstens dadurch auch unterscheiden, was ist von Herrn Richter und was ist nicht. Das würden wir mit ihm ja dann klären. Für uns wäre auch die Situation eine andere. Uns würde er ja auch sagen, dass sie von ihm sind. Also wir hätten dann ein authentisches Konvolut, was wir einfach in der jetzigen Situation verweigern. Aber wenn es bei uns ist, ist die Situation halt ganz anders. Für uns ist es auch interessant, nicht als große Kunst, für uns ist es interessant als archivalisches, dokumentarisches Material. Und da sage ich auch ganz bewusst Material. Und es hat einen regionalen Bezug. Es ist halt dann in Dresden, wo diese Blätter alle auch entstanden sind. Das ist für uns auch einfach regional interessant.
Und trotzdem sagt Gerhard Richter selbst ja, das hat keinen Wert. Er hat selbst festgelegt, dass sein Gemälde Tisch aus dem Jahr 1962 im Werkverzeichnis die Nummer 1 trägt. Also alles Vorige zählt nicht.
Ja, also wie gesagt, wir sehen das auch nicht als große Kunst an, sondern als hauptsächlich archivalisches Material und dokumentarisches Material. Insofern ist es dann eben doch interessant. Aber als künstlerisches Werk ist es, wenn man es vergleicht mit dem späteren Oeuvre, ist es eben nicht interessant.
Interessant ist ja auch, dass sich der frühere Kunsthändler Helge Achenbach jetzt dazu geäußert hat. Er saß wegen Betrugs in Haft, hat offenbar auch Kontakt zu den Verkäufern, versucht angeblich den Kauf ohne Honorar für sich selbst, für das Archiv, für Sie zu organisieren. Was ist davon zu halten?
Ja, das ist ja erstmal ganz nett. Da freuen wir uns auch, wenn das klappen würde. Es gab immer wieder Zwischenhändler. Wir sind ja öfter kontaktiert worden und auch wenn andere Leute kontaktiert worden sind, waren immer wieder andere Zwischenhändler oder Mittelsmänner, würde ich mal sagen, es waren ja keine Händler, da aktiv und haben versucht, dieses Konvolut an den Mann zu bringen. Diese Mittelsmänner sind jetzt halt kürzlich eben an Herrn Achenbacher herangetreten, vermutlich weil sie ihn im Fernsehen gesehen haben und so auf ihn aufmerksam geworden sind. Herr Achenbach hat mir das auch gesagt, dass er sich darum gerne kümmern möchte, dass er möchte, dass das Konvolut nach Dresden kommt, weil er damals ja auch instrumental beteiligt war an der Gründung des Archives. Das war von ihm, wie er immer gerne betont, ein Vorschlag gegenüber Martin Roth, dass es in Dresden auch ein Archiv geben sollte. Von daher hat er da ein gewisses persönliches Interesse durchaus und wir sind gespannt, was daraus wird.
Wenn dann jemand tatsächlich Millionen dafür zahlen würde, würden Sie das als Geschenk annehmen?
Naja, ich hoffe, dass es auch dann zu einer Lösung kommt, die finanziell in einem vernünftigen Rahmen bleibt, weil dass es zu jedem Preis gekauft wird, das finde ich dann auch nicht richtig.
Dietmar Elger, Leiter des Gerhard-Richter-Archivs an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, über den ja zweifelhaften Handel mit Gerhard Richters Frühwerk. Herr Elger, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Gerade sind die drei Regisseure der Serie Babylon Berlin mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Und schon konnten sie sich heute Abend auf der nächsten Bühne feiern lassen bei der Weltpremiere der dritten Staffel von Babylon Berlin im Berliner Zoopalast. Für Fazit war Oliver Kranz bei der Premiere der teuersten Fernsehserie, die je in Deutschland gedreht worden ist.
Vorm Kino ein roter Teppich und ein Blitzlichtgewitter wie bei einem Festival. Dabei kommt Babylon Berlin ohne internationale Stars aus. Volker Bruch und Liv-Lisa Fries spielen die Hauptrollen, flankiert von hochkarätigen, aber fast durchgängig deutschen Schauspielerkollegen. Für die Drehbücher und die Regie zeichnen wie schon bei den bisherigen Folgen Henk Handlöckten, Achim von Boris und Tom Tückwer verantwortlich.
Entscheidend ist ja, glaube ich, wirklich bei Serien, wenn sie dann weiterleben, dass man darauf achtet, dass sich da nicht ein Schema ausbreitet und dass sich die Dinge wiederholen.
Sagt Tom Tückwer. Die neue Staffel sei noch psychologischer als die bisherigen und steige noch tiefer ins Innere der Figuren ein.
Wir wollen denen auf die Pelle rücken, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit aufwenden müssen, sie überhaupt erstmal zu etablieren und sie kennenzulernen.
Die neue Staffel umfasst 12 Folgen, bietet also ausreichend Zeit. Es wird eine Kriminalgeschichte erzählt und zugleich ein Gesellschaftspanorama entworfen. Die Handlung setzt im Spätsommer 1929 ein.
Es war für uns eine wichtige Entscheidung, obwohl wir den Roman Der stumme Tod von Volker Kutscher als Vorlage haben, auf zwei Dinge nicht zu verzichten, nämlich den Tod von Stresemann Anfang Oktober und den Zusammenbruch der Weltwirtschaft Ende Oktober.
Erklärt Henk Handlöckten, der zweite Autor und Regisseur. Der Börsencrash taucht gleich am Anfang der ersten Folge in einer Albtraumsequenz auf. Kommissar Rath tommelt durch eine verwüstete Bankfiliale, bis er von einem Mob wütender Kleinaktionäre niedergetrampelt wird. Dabei ist Deutschland am Anfang der neuen Staffel noch im Börsenfieber.
Es geht durch alle Schichten, alle Klassen. Aber der alles entscheidende Punkt ist, fast jeder dieser Anleger, ob Schlachter oder Polizeibeamter, hat weit über seine Vermögensverhältnisse investiert.
Das heißt, niemand kann das eingesetzte Kapital selbst decken?
Nein. Die meisten von ihnen haben sogar ein Vielfaches dessen eingesetzt, was sie in ihrem ganzen Leben verdienen werden, weil sie davon überzeugt sind oder überzeugt wurden, dass sie ein Vielfaches des Geliehenen als Rendite erhalten werden.
Im Film wird die Aktienblase vom Industriellen Alfred Nüssen erkannt und für seine Geschäfte ausgenutzt. Doch natürlich kann man auch an die Finanzkrise des Jahres 2008 denken, sagt Achim von Boris.
Die Parallelen sind natürlich frappierend, die sind uns auch zugewachsen, wir haben da nichts zugetan.
Denn erzählt werde natürlich aus der Perspektive der handelnden Figuren. Es gehe schließlich nicht um einen Lehrfilm, sondern um einen Krimi.
Die Zuschauer sollen genauso unmittelbar mit der Geschichte konfrontiert werden wie unsere Helden.
Hauptkommissar Rath und seine Assistentin Charlotte Ritter ermitteln in den Filmstudios von Babelsberg. Eine Schauspielerin ist bei den Dreharbeiten zu einem Musikfilm von einem herabstürzenden Scheinwerfer erschlagen worden. Dass der Scheinwerfer manipuliert war, finden die Ermittler schnell heraus. Doch nach dem Motiv müssen sie lange suchen. Da der Musikfilm von einem berüchtigten Unterweltboss finanziert wird, könnte der Mörder aus diesem Milieu kommen.
Der Aufwand, der damals betrieben wurde für so Filme, war wirklich erheblich natürlich, weil die ganze Technik ja noch ein bisschen schwerfällig war.
Auch davon will Tom Tykwer erzählen. Die Szenen, die in den Babelsberger Studios spielen, zeigen riesige Mikrofonkräne und Scheinwerfer. Da die Musik der ersten Tonfilme live aufgezeichnet werden musste, sitzt ein Orchester mit im Studio. Tanzgirls bewegen sich vor einer expressionistischen, grau-schwarz gemusterten Kulisse.
Wir wollten einen Film machen, der das Düstere und das Schattenhafte ernst nimmt, weil darin sich oft eben so mehrere Elemente spiegeln. Also erstens natürlich dieses Gefühl einer Welt, die sich auf einen Abgrund zubewegt, eine Vorahnung dessen. Es ist ja nicht so, dass die goldenen 20er tatsächlich so golden waren, sondern sie waren de facto eigentlich bis 26 war es immer noch ein Postkatastrophenland.
Und diese Kontraste tauchen auch in den neuen Babylon-Berlin-Folgen auf. Armut und Luxus, frivole Nachtclubs und mondäne Hotels und mittendrin der Hauptkommissar und seine schillernde Assistentin, die von Liv-Lisa Fries gespielt wird. Achim von Boris kommt ins Schwärmen, wenn er seine Hauptdarstellerin beschreibt.
Jeder, der es gesehen hat, schließt sie ins Herz. Sie ist die Berlinerin, sie ist aus der Unterschicht, sie kämpft sich hoch, sie ist schnell, witzig. Alles, was ich an Berlin liebe, verkörpert sie, die Figur und Liv in einem Maße, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Ich glaube, wir hätten diesen Film nicht drehen können ohne sie.
Doch auch viele andere Figuren sind hochkarätig besetzt. Neben Volker Bruch, Benno Fürmann und Lars Eidinger, die auch schon in den ersten Staffeln spielten, sind nun auch Martin Wuttke, Merit Becker und Sabine Tambrea dabei. All das spricht dafür, dass die neuen Folgen gegenüber den bisherigen nicht abfallen werden, sondern dass das Niveau gehalten wird.
Weltpremiere der neuen Staffel von Babylon Berlin heute Abend im Berliner Zoopalast. Am 24. Januar starten die 12 neuen Folgen beim Fernsehsender Sky, im Herbst 2020 dann in der ARD. Und das Team von Babylon Berlin, das geht jetzt feiern in den historischen Bolle-Festsälen in Berlin-Moabit. Das passt ja.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einem Festakt in der Bonner Oper ist das Beethoven-Jubiläum 2020 eröffnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters betonte die zeitlose Kraft, die das Werk des in Bonn geborenen Komponisten habe. Es falle nicht schwer, ihn als weltweit verehrten Megastar gedanklich in die heutige Zeit zu holen. Das Beethoven-Jahr dauert 12 Monate bis zum 17. Dezember 2020, seinem 250. Geburtstag. Rund 1000 Konzerte, Opern, Aufführungen, Ausstellungen und Konferenzen sind geplant. Der wegen Sexualdelikten angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein sieht sich als Vorreiter bei der Förderung von Frauen in Hollywood. Er habe mehr Filme von Frauen und über Frauen produziert als jeder andere, sagte er in einem Interview mit der New York Post. Er sei der Erste, er sei ein Pionier gewesen. Zahlreiche Frauen beschuldigen Weinstein, sie sexuell missbraucht zu haben. In New York soll im Januar ein Strafprozess gegen ihn beginnen. Ihm werden Vergewaltigung und erzwungener Oralverkehr vorgeworfen. Berliner Museen und Kultureinrichtungen sollen sich in den kommenden 5 Jahren stärker ihrer Kolonialgeschichte stellen. Nach Angaben des Stadtmuseums Berlin soll ein von der Berliner Kulturverwaltung und der Kulturstiftung des Bundes mit 3 Millionen Euro gefördertes Modellprojekt ab Januar 2020 die historische Rolle der Stadt als koloniale Metropole beleuchten. Dabei geht es auch um die Auseinandersetzung mit den Nachwirkungen dieser Geschichte bis in die heutige Zeit. Geplant sind unter anderem Ausstellungen und ein jährliches Kulturfestival. Außerdem soll eine Online-Karte zu kolonialen und nachkolonialen Erinnerungsorten entstehen. Das Münchner Haus der Kunst wird die Bereiche Kasse, Oberaufsicht und Pforte nun doch nicht outsourcen. Ziel in den genannten Bereichen sei eine Beschäftigungsstruktur mit 26 Vollzeitstellen, die sich auf ca. 30 bis 34 Mitarbeiter verteilen. Das geht aus den heute veröffentlichten Ergebnissen der Einigungsstelle zwischen Geschäftsleitung und dem Betriebsrat hervor. Die aktuellen Mitarbeiter könnten sich ab sofort um die Aufstockung ihrer Wochenstunden bewerben. Allen im Rahmen eines Minijobs Beschäftigten werde ein Aufhebungsvertrag angeboten, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist und Zuerkennung einer Abfindung. Der Arbeitskampf im Münchner Haus der Kunst, das ein teils staatlich, teils von einer Stiftung finanziertes Museum ist, schwelte seit dem Sommer und hat Solidaritätsadressen aus der Kunstwelt von Chris Dercon, Basun Bruck oder Ai Weiwei hervorgerufen.
Die Kulturnachrichten waren das mit Bettina Ritter.
Was mir heilig ist.
Bis zu den Weihnachtsfeiertagen erzählen uns auch in diesem Jahr prominente Kulturschaffende täglich hier in Fazit, was ihnen heilig ist. Heute die Schauspielerin Wiebke Puls aus dem Ensemble der Münchner Kammerspiele.
Was mir heilig ist. Ich hatte vor wenigen Tagen einjähriges Jubiläum mit meinem Freund. Und der fährt gar nicht so auf Jubiläen ab und wir haben das gar nicht benannt. Ich fand das aber ganz wichtig. Und dann sprachen wir so über alles Mögliche. Und ich fragte ihn, was seinem Leben Sinn gibt. Und er ist ein ziemlicher Nihilist und antwortete, gar nichts gibt Sinn. Das Leben ist eben, was es ist. Und da war ich so ein bisschen ernüchtert, obwohl mich das gar nicht überrascht hat von ihm. und habe dann gefragt, ist dir denn gar nichts heilig? An dem Abend war mir wirklich heilig, mit ihm zusammen zu sein. Und ja, ich fand es ein bisschen trocken, dass ihm das nicht so ging. Und das hat mich ein paar Tage noch beschäftigt. Und da fiel mir dann auf, dass ich noch an dem Abend selber versucht habe zu verstehen, was er denn für ein Mensch ist. Also so anders als ich in diesem Punkt, in vielen Punkten. Und habe versucht nachzuvollziehen, wie das kommt, dass er grundsätzlich nichts Sinngebendes sieht und ihm nichts heilig ist. Und darüber fiel mir dann auf, dass ich im Moment in sehr vielen Situationen in meinem Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben, bemerke, dass ich herausgefordert bin, mich darauf einzustellen, wie andere Menschen eigentlich ticken, was denen wichtig ist, wie sie denken. Das fängt an in Alltagssituationen wie mit meinen Kindern, die gerade in der Pubertät sind. Aber auch wenn sie nicht in der Pubertät wären, es sind eben andere Menschen als ich. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass wir ständig dieselben Empfindungen haben oder auch dasselbe notwendig finden. Und da gibt es natürlich viele Situationen, in denen ich kurz innehalten muss und mich fragen muss, ist das, was ich jetzt gerade will oder für richtig halte, ist das wirklich richtig und nötig? Ich sehe es auch gesellschaftlich natürlich als politische Aufgabe, auch gerade so, wie sich die Lager spalten, ständig eigentlich zu prüfen, sollte ich da nicht noch mehr zuhören? Sollte ich mir nicht noch mehr versuchen klarzumachen, was andere dazu bewegt, so oder so zu argumentieren? Wie viele Hintergründe gibt es, die doch auch wirklich wichtig sein könnten? Ich bin immer, so wie alle Menschen, damit konfrontiert, dass andere Menschen eben andere Schwerpunkte setzen, einen anderen inneren Faden haben, dem sie folgen. Und ich finde, es ist eine hochwichtige Aufgabe für mich und für alle Menschen, glaube ich, diese Offenheit, sich zu bewahren dafür, wie andere Menschen sind und was ihnen wichtig ist und wie sie die Welt gestalten möchten. Und wenn wir jetzt uns gerade in der Adventszeit befinden, eigentlich führt das zu etwas, wovon ich sagen würde, das ist das, was mich im Christentum am meisten geprägt hat. Ich bin kein Mitglied der Kirche mehr, aber ich komme aus einem Pastorenhaushalt. Und das, was ich wirklich gelernt habe von meinen Eltern und was für mich praktisch tragfähig ist, das ist, glaube ich, das, was man zusammenfassen könnte unter Nächstenliebe. Ich will nicht sagen, dass ich alle Menschen ohne weiteres lieben kann, aber ich glaube, der wichtigste Baustein zur Nächstenliebe ist genau diese Toleranz und Offenheit, sich beeindrucken zu lassen von anderen, sich beeinflussen zu lassen von anderen, den Mut zu haben, wenn die Differenzen klar sind, sie auch manchmal unüberbrückt zu lassen, voller Respekt dafür, dass diese Differenz nur bedeutet, ich bin ich und das ist irgendjemand anders und er ist er selbst oder sie ist sie selbst. Ich glaube, diese Offenheit anderen Menschen gegenüber im Zusammenleben, die ist mir heilig.
Die Schauspielerin Wiebke Puls zum Auftakt unserer neuen Vorweihnachtsserie Was mir heilig ist. Morgen folgt der Künstler Tino Segal. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Radio hören in einem dieser gemütlichen Holzschaukelstühle der Traditionsfirma Tonnet. Das wär's jetzt. Und dann hören, was es mit den Klassikern aus gebogenem Holz auf sich hat. Nach München folgt jetzt in Wien schon die zweite Ausstellung zur Geschichte von Tonnet im dortigen Museum für angewandte Kunst. Tonnet, vor 200 Jahren gegründet und seit den 1960er Jahren fest etabliert in der modernen Designgeschichte. Nikolaus Bernau war bei der Vorbesichtigung in Wien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Tonnet stellt ja vor allem Stühle her, aber wie stellt man die aus?
In dieser Beziehung wirklich ganz faszinierend, wie die das in Wien gelöst haben. Sie haben nämlich durch den Sonderausstellungsraum des Kunstgewerbemuseums eine riesige lange Schlange von Podien aufgebaut, was ja gleich an diese auch sehr gebogenen Formen der Produkte der Firma Tonnet erinnert, die durch diese ganze Halle durchläuft und in der unendlich viele Stühle erstmal stehen. Und auf den ersten Blick sagt man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also so viele Stühle kann man gar nicht ertragen. Das Spannende ist, das ist wie bei allen systematischen Ausstellungen, die man so sehen kann. Es gibt auch in der Naturgeschichte ganz tolle Ausstellungen. Also in Paris kann man das sehen. Plötzlich fängt man an, sich fürs Detail zu interessieren. Wenn so viele scheinbar ganz ähnliche Sachen nebeneinander stehen, dann überlegt man sich doch dann irgendwann mal, hallo, das macht man ja nicht aus Dummheit, sowas nebeneinander zu stellen. Und guckt sich plötzlich die Verknüpfungen an und die kleinen Unterschiede. Und die sind es ja gerade, die bei der Firma Tonet wirklich von so großem Interesse sind, wie mir der Kurator Sebastian Hackenschmidt gesagt hat.
Zum einen muss man natürlich, wenn man eine Tonet-Ausstellung macht, auch die sehr komplexe und lange Entwicklungsgeschichte sozusagen von der Manufaktur bis zum Serienprodukt, bis in die industrielle Produktion hinein, das muss man ja irgendwie zur Darstellung bringen. Das zieht sich über mehrere Jahrzehnte hinweg. Gleichzeitig haben wir hier das erste Mal jetzt den Versuch unternommen, auch das größte Möbelimperium des 19. Jahrhunderts wirklich auch in die Entwicklungsgeschichte der modernen Möbel einzubetten. Das heißt auch, Vergleiche zu machen, die technologische, typologische, ästhetische, also formale Analogien zeigen. Das heißt, wir haben die Möbel immer gruppiert in kleine Gruppen. Und diese Gruppen funktionieren, glaube ich, auch so anschaulich, dass man sofort sieht, um was es da geht.
Und das funktioniert wirklich ganz, ganz hervorragend. Es sind eben dann zum Beispiel, steht da mal ein Schinkelstuhl, der ist zwar aus Gusseisen, aber ist letztlich genau das gleiche wie die Bopparter Möbel von aus den 1830er Jahren, Entschuldigung, von 1819, von der Konstruktion her. Und überhaupt Konstruktionsgeschichte spielt bei dieser ganzen Ausstellung eine Riesenrolle. Man muss sich schon sehr auf das Detail einlassen und sich auch mal so einen Knoten angucken. Und das macht dann die Sache auch wirklich spannend.
Ein Knoten aus Holz.
Ein Knoten aus Holz, zweifellos. Es geht eben um Buchholzmöbel und Buchholzmöbel sind zwar Erfindung oder die Technologie, Holz zu biegen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Aber in diesem großindustriellen Maßstab, wie sie Michael Tonet entwickelt hat im 19. Jahrhundert, die ist eben völlig singulär gewesen. Und der eigentliche Witz ist der, Holz bricht, wenn man es biegt. Aber nicht dann, wenn man es über heißem Wasser biegt, weil dann das Lignin in der Außenschale des Holzes einfach entweicht, also verschwindet, wenn man so will. Und dadurch wird die ganze Sache fein gebogen. Man muss sie dann aber in der Form trocknen lassen. Und dann ist es eine ungeheuer stabile Konstruktion. Also wenn man sich anguckt, der berühmte Stuhl Nummer 14, das ist dieser legendäre Kaffeehausstuhl, der besteht aus im Wesentlichen der Rückenlehne, einem eingesetzten Stab, oben der Sitzfläche selber, einem Rundstab darunter, der die ganze Konstruktion in sich stabilisiert, vorne den zwei Beinen, 10 Schrauben und 2 Muttern. Also effizienter geht es einfach nicht und deswegen ist dieses Möbel eben auch so legendär geworden. Deswegen ist auch die Firma so legendär geworden.
Also dieses gebogene Holz war dann aber doch auch eine technische Revolution.
Es war eine absolut technische Revolution und sie ist in ihren Folgen und in ihrer Effizienz, wie diese Firma gearbeitet hat, ohne weiteres zum Beispiel mit Konstruktionen von Gustave Eiffel, also für den Stahlbaubereich oder für den Stahlbetonbereich durch Monnier zu vergleichen. Weil das Interessante war, dass Tonet und die Firma Tonet hat sich niemals damit zufrieden gegeben, irgendwann mal das Produkt gefunden zu haben. Sondern die haben immer weiter gearbeitet und vor allen Dingen immer weiter in Richtung auf Materialersparnis. Das hatte auch kommerzielle Gründe, aber ich habe das Gefühl gehabt bei dieser Ausstellung, je mehr ich mir von diesen Sachen angeguckt habe, das wurde dann auch irgendwann mal zum Selbstzweck, dass man diese Rohre dann auch noch im ovalen Schnitt gemacht hat, sodass es noch leichter und noch dünner werden konnte. Klar, gibt auch diese wunderbar historistischen Teile mit unglaublich vielen Drehungen und Windungen und also was man überhaupt mit Buchholz alles anschlagen kann, an Formen, an Pfauenrädern, wenn man so will. Aber das Tolle sind wirklich diese über Jahrzehnte durchgehaltene Effizienz der strengen Form, die dann eben über den Jugendstil bis in die klassische Moderne, bis über das Stahlrohrmöbel bis heute gehalten hat.
Wo standen die denn außerhalb der Kaffeehäuser?
Ja, das Spannende ist, dass Michael Tonet nach der Umsiedlung seiner Firma aus Boppard 1842 hat ein Patent bekommen des Kaiserhauses, dass er als allererstes mal sehr reiche Palais ausgestattet hat, auch mit Parkettböden, die mit der gleichen Technik hergestellt werden konnten. Er hat wirkliche Luxusmöbel gemacht und erst durch die Materialeinsparung, durch diese ungeheure Arbeit am kleinsten Detail, ist es überhaupt möglich gewesen, den Massenmarkt zu erobern, sodass man eben Tonet-Möbel findet man auf Souvenirfotos aus China, aus Indonesien, aus Südamerika, aus ganz Amerika, Nordamerika selbstverständlich und aus so ziemlich jedem Kaffeehaus der ganzen Welt.
Und die Firma hat es ja geschafft, irgendwie zeitlose Möbel herzustellen oder Möbel, die immer wieder aktuell werden. Also ich habe den Eindruck, jede Generation entdeckt diese Stühle für sich neu.
Auf jeden Fall und das wird eben in der Ausstellung auch sehr schön gezeigt und das ist vielleicht übrigens ein bisschen der Unterschied zu der Münchner Ausstellung auch, dass nämlich gezeigt wird, die haben eben immer mit Architekten zusammengearbeitet, mit Designern. Die haben ein ungeheuer früh angefangen zu sagen, wir holen uns einen Josef Hoffmann, einen Jugendstilarchitekten in Wien, der ganz bedeutend gewesen ist. um unsere Produkte auch ästhetisch zu modernisieren. Und das hat bis heute gehalten. Es gibt da eben ganz moderne Tonnettmöbel und es gibt daneben immer noch den Kaffeehausstuhl Nummer 14.
Buchholz, vielschichtig, Tonnet und das moderne Möbeldesign. Die neue Ausstellung im Wiener Mack wird an diesem Dienstagabend eröffnet und ist dort zu sehen bis zum 13. April. Nikolaus Bernau, besten Dank. Der Tänzer und Choreograf Merce Cunningham ist eine Legende, einer der bedeutendsten Choreografen der Postmoderne. Berühmt sind seine Arbeiten mit Künstlerkollegen wie John Cage, Robert Rauschenberg und Andy Warhol. Cunningham hat noch im hohen Alter auf der Bühne getanzt. Nach seinem Tod 2009 hat seine Company noch 2 Jahre eine Abschiedstournee gemacht, dann haben sie sich endgültig aufgelöst. Zum 100. Geburtstag von Merce Cunningham in diesem Jahr konnte die Regisseurin Alla Kofgan Cunningham Truppe überzeugen, die älteren Stücke nochmal vor der Kamera zu tanzen. Elisabeth Nehring über einen beeindruckenden Tanzfilm in 3D, der Merce Cunningham nochmal lebendig werden lässt.
I never was interested in dancing that referred to a mood or a feeling or in a sense expressed the music.
Ich habe mich nie für Tanz interessiert, der eine Stimmung, ein Gefühl oder eine Musik ausdrücken soll. Tanz reagiert nicht auf irgendetwas von außerhalb. Er ist, was er ist. Eine einzigartige visuelle Erfahrung. Tänzer sind menschliche Wesen, auf der Bühne genauso wie im wirklichen Leben. Aber sie interpretieren nicht die Bewegung, sondern präsentieren sie. Die Interpretation wird stattdessen jedem Einzelnen im Publikum überlassen.
Genau dafür ist Merce Cunningham berühmt. Die reine Bewegung, der pure Tanz, ohne Geschichte, ohne emotionale Grundierung und dennoch niemals ausdruckslos. Mit seiner sachlichen, oft geradlinigen Bewegungssprache, den komplexen Choreografien und den kongenialen Zusammenarbeiten mit anderen Kunstschaffenden ist der 1919 geborene Tanzkünstler zu einem der einflussreichsten Choreografen des 20. Jahrhunderts geworden. Alla Kofgan, die Regisseurin des Films Cunningham, hat aber nicht nur der erfolgreiche Verlauf der Karriere interessiert, sondern vor allem ihr Anfang.
Viele Leute erinnern sich an Merce als alten Mann, aber nur sehr wenige kennen ihn als jungen Tänzer. Und dabei war er ein unglaublich guter Tänzer. Manche Leute sagen, dass er seine Kompanie nur gegründet hat, um selbst auf der Bühne zu stehen und zu tanzen. Als Regisseurin hat mich interessiert, wie Merce zu Merce wurde. Was war das für ein Weg? Von dem jungen Tänzer in New York zu einem der berühmtesten Choreografen seiner Zeit.
In verschiedenen Settings zeigt der Film Ausschnitte aus Produktionen, die in den Jahren zwischen 1942 und 1972 entstanden sind. Wir sehen die letzte Tänzergeneration der Merce Cunningham Dance Company bei Sonnenaufgang auf dem Dach eines New Yorker Hochhauses, in alten, verblichenen Sälen oder feinen Stadtvillen, in grünen Parks oder unbestimmbaren Fantasieräumen, deren Farben und Muster sich den Kostümen der Tänzer anpassen. Alla Kofgan hat keinen Dokumentar, sondern einen Kunstfilm über Person und Werk Merce Cunninghams gemacht und dafür nicht nur die ehemaligen Tänzer 7 Jahre nach dem Tod des Meisters noch einmal antreten lassen, sondern auch tief in den Archiven gegraben.
My idea about movement is that any movement is possible for dancing.
Meine Idee von Tanz besteht in dem Glauben, dass alles möglich ist, jede Bewegung. Vom absoluten Stillstand bis zur größtmöglichen Ausdehnung des Körpers.
Die Inszenierungen der Choreografien gewinnen durch die 3D-Technik visuell an Tiefe und Plastizität, keine Frage. Genau wie in Wim Wenders Film Pina stellt auch Cunningham eine große Nähe zu den Tänzerinnen und Tänzern her, die in der Realität so niemals entstehen kann. Inhaltlich ist es aber vor allem das Archivmaterial, das den Film so wertvoll macht. Wo ist je gezeigt worden, wie Merce Cunningham über die kargen Verhältnisse der ersten Jahre spricht, über seine Armut, das kräftezehrende tägliche Training und die Feuer, für die er Holz in den Straßen New York sammelte? Cunningham, das wird deutlich, war ein harter Arbeiter und Idealist, der unbeirrt seinen künstlerischen Ideen folgte, zusammen mit seinen Freunden John Cage und Robert Rauschenberg.
Die ersten 30 Jahre waren unglaublich schwierig. Sie hatten kein Geld, keinen Erfolg, keine Unterstützung, keine Presse, kein Publikum. Aber sie hatten sich selbst, John Cage, Robert Rauschenberg und Merce Cunningham. Sie waren wie eine Familie. Sie kümmerten sich umeinander und blieben trotz aller Schwierigkeiten beieinander. Und dann hatten sie auch den Erfolg zusammen.
Die Eleganz, der Stil, die Hingabe an ihre Kunst, aber auch ihr Humor und ihre Wärme, das hat das Trio Cunningham, Cage, Rauschenberg nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich so einzigartig gemacht. Dass der Film vor allem zu Beginn nicht nur auf das Werk Cunninghams, sondern vor allem auf die Ideen dahinter und die Entstehung fokussiert, gibt auch einem nicht-tanzaffinen Publikum die Möglichkeit, tief in den künstlerischen, aber auch philosophischen Kosmos des amerikanischen Choreografen einzutauchen und sich von der Begeisterung der Regisseurin Alla Kofgan anstecken zu lassen.
Mers war ein Humanist und mindestens genauso intelligent, warm und generös wie Cage und Rauschenberg. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie sehr er an seine Kunst geglaubt hat und immer dabei geblieben ist.
Cunningham, ein neuer Tanzfilm in 3D über den legendären Tänzer und Choreografen. Ab Donnerstag in den Kinos und empfohlen von Elisabeth Nehring. Und schon trudeln sie ein, die Zeitungsfeuilletons vom Dienstag bei Hans von Trotha.
Erzähl keine Geschichten. In Zeiten von Fake News und Online-Blasen ein wichtiger Ausruf. Wir brauchen Nachrichten, Recherche, keine Geschichtenerzähler. Oder? Aus Schweden kommen andere Nachrichten. Und Schweden ist immerhin Schweden. Auch wenn die Schweden-Story sich verändert hat. Nicht mehr Land der Elche und Billys, sondern die Heimat von Greta, wer denkt da noch an Garbo, und von der ganz kleinen Skandalküche für die ganz großen Geschichtenerzähler, dem Literatur-Nobelpreis. Nun hat Schweden eins, Greta, und eins, große Geschichtenerzähler, zusammengezählt und ist ab sofort das erste Land, das einen hauptamtlichen Geschichtenerzähler hat. Nein, das ist keine Geschichte, das ist eine Meldung in der Süddeutschen. Er heißt Per Granqvist und soll sich Geschichten ausdenken, die Leute dazu bringen, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen, also echte schwedische Greta-Geschichten. Ziel ist laut Stelleninhaber Granqvist, Städte sollen so umgestaltet werden, dass sie bis 2030 klimaneutral sind. Und wo Madrid, aber das ist halt Spanien, nicht Schweden, gerade bewiesen hat, dass Regierungen zu so etwas nichts beizutragen haben, ist es mit den Geschichten allemal einen Versuch wert. Zumal Granqvist konstatiert, die ökonomische Theorie fantasiert sich den Menschen immer als grundvernünftiges Wesen zusammen, das ausschließlich rationale Entscheidungen trifft. Jedoch, kein echter Mensch funktioniert so. Wir sind konfuse, statusfixierte Affen. Und? Die Menschen fanden Geschichten immer schon spannender als Fakten. Der eindrücklichste Beweis für diese These ist, nach Granqvist, dass Donald Trump 2016 die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Halleluja! Nicht, dass Sie sich jetzt wundern. Das ist heute offenbar eine Mischung aus Siegesgejaul und Glückwunsch, mit dem richtig Konservative sich gegenseitig feiern. Lieber Boris, Halleluja! Zitiert Gina Thomas in der FAZ den konservativen Historiker Andrew Roberts, der Geschichten aus der Zukunft erzählt und Boris Johnson schon zum folgenreichsten Premier seit Margaret Thatcher erklärt. Johnson sei das, Zitat, was wir Historiker einen Regenmacher-Premierminister nennen, einer aus einer Handvoll, die bleibenden Wandel in Gang setzen. Ist Regen wirklich das, was Sie in Großbritannien jetzt brauchen? Egal, Halleluja. Und noch ein Halleluja für den Regen, Boris. In der Neuen Zürcher Zeitung erzählt Harvard-Professor Niall Ferguson, dessen Sunday-Times-Kolumne die Schweizer montags aus unerfindlichen Gründen immer übersetzen, den letzten Donnerstagabend verbrachte ich in einem mit überzeugten Konservativen überfüllten Londoner Restaurant. Es kursierten wilde Gerüchte. Boris Johnson werde wohl seinen Sitz verlieren, was eine hastige Beförderung ins Oberhaus notwendig machen werde. Noch weitere 10 Minuten Spannung und ich bin sicher, ich hätte gehört, dass die Queen aus dem Land geflohen sei. Gegen 22 Uhr hielten wir alle den Atem an und puh, nein, nicht bloß puh, sondern Halleluja. Woraufhin Ferguson dem Nationalismus das Hosianna singt und Zitat, die Totenglocke für den erwachten Sozialismus in aller Welt, Zitat Ende, läutet. Halleluja halt. Harvard-Kollege Cass Sunstein vom Jura-Department wird vom Tagesspiegel nach Donald Trumps Stärken gefragt. Antwort, er strahlt Sicherheit aus, seine Rhetorik ist aggressiv, anklagend, verurteilend. Wenn er über seine eigene Regierung spricht, dann selbstbewusst, stolz, feierlich. So wie sie halt ihre Geschichten erzählen, die Nationalisten. Übrigens, die Queen ist tatsächlich in London geblieben. Jetzt sucht sie, weil sie auch mal die eine oder andere Geschichte erzählen will, einen oder eine Head of Digital Engagement innerhalb der Abteilung Royal Communications. Was die Taz zwar nicht als erste meldet, dafür aber mit Peter Weißenburgers Tipp versehen, zu empfehlen wäre Ihrer Majestät vermutlich Instagram eher als Twitter, denn traditionell hat sie ja eher etwas zu zeigen als etwas zu sagen. Die Neuangestellte im Buckingham Palace soll, Zitat, ein weltweites Publikum ansprechen und dafür sorgen, dass der königliche Haushalt ein breites Spektrum von Kommunikationskanälen effektiv nutzt. Also Geschichten erzählen. Von der Queen. Halleluja! Auf! Die Ausschreibung ist noch offen. Bis Heiligabend.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Das Fazitteam verabschiedet sich. Ich bin Britta Bürger und kommen Sie gut durch die Nacht.